Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Hatten eine sehr schöne Anfahrt heute. Herrliches Wetter, herrliche Landschaft und jetzt herrliche Menschen. Ich freue mich, hier zu sein und wünsche uns Gottes Segen für diesen Gottesdienst. Wir leben in einer Welt, die finde ich manchmal als verrückt. Also nicht mal da an dem Ort, wo sie eigentlich sein sollte. Und manchmal sage ich mir, ich verstehe die Welt auch nicht. Wir kommen aus einer Zeit heraus, wo wir sagen, die Welt ist außer Rand und Band. Wir haben Umweltkatastrophen weltweit, ganz, ganz viele. Brienz, ein Ort in der Schweiz, der wird beinahe von den Bergen überrollt oder von dem Berg dort. 110 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Wir haben auf einmal nach 70 Jahren wieder Krieg in unserer Nähe. Wir haben eine Pandemie wohl hinter uns, aber die Auswirkungen sind zum Teil noch da. Wir merken, Klimawandel ist da, es wird ordentlich wärmer, auch bei uns. Und dann obendrauf noch diese Ratlosigkeit unserer Regierungen. Mir tun die Leute leid. Das ist eine verrückte Welt. Und dann fühlt man sich auch noch so machtlos. Was soll es denn machen in dieser Welt? Wir können ja gar nichts ändern. Ich frage mich immer, wenn ich das noch machen würde, kürzer duschen würde, das und weniger, und ich würde ganz viel sparen, was bewirkt das für die Welt? So umweltmäßig. Habe ich überhaupt eine Macht, etwas zu verändern? Für mich ist es im Leben hilfreich, wenn wir das ganze Bild, das große Bild nochmal sehen und weg sind von unseren kleinen Lebenspigmenten, in denen wir vielleicht gefangen sind. Die Dinge, die wir gerade so vor Augen haben. Und wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, da ist ein ganzer, ja, ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Eine Linie, die das große Bild sichtbar macht, damit ich das auch verstehe. Und es ist die Sehnsucht Gottes, nach dem Menschen mit ihm sein Leben zu teilen. Bei all dem, was um uns herum passiert, was wir gar nicht einordnen können, was uns vielleicht auch kirre macht und aus dem Rhythmus bringt, da ist eine Sehnsucht Gottes, wo Gott sagt, ich möchte, dass der Mensch das Leben kennt, was ich hier habe. Ewiges Leben. Und ewiges Leben ist ja nicht nur Leben ohne Ende, also was wir in der Zeit nicht fangen können, sondern ewiges Leben ist das Leben aus seiner Qualität heraus. Den Frieden, den er schenkt, die Freude, die Kraft, die Hoffnung, die Güte, all das. Es ist sein Wunsch, dass wir nicht nur existieren, sondern die Fülle Gottes in unserem Leben genießen dürfen. Die Gemeinschaft mit ihm, dem Schöpfer, dem liebenden Vater. Und Gottlosigkeit, nun schreiben wir oft als, ja, das ist was Schlechtes. Ist es auch, aber als erstes ist es los von Gott. Und wenn ich los von Gott bin, bin ich los von Gottes Segen. Seiner Nähe, seiner Hilfe. Und Gott ist ständig auf dem Weg zu dem Menschen. Er ist überall in Aktion, unterwegs zu uns. Und dabei beruft er Menschen, die er mit einer Botschaft aussandte. Er sandte auch Engel. Er sandte sein Wort, seinen Geist, am Ende seinen Sohn, damit Menschen ihn finden und zu ihm kommen können. Es ist die Liebe Gottes, mit der Gott uns Menschen nachgeht. Ja, und es ist auch Strafe und Gericht manchmal da, um uns wachzurütteln. Aber das Ziel ist nicht Zerstörung, sondern Befreiung, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Gott ist ein sendender Gott, unterwegs zu den Menschen. Engel Gabriel kam nach Nazareth. Mose zu seinem Volk gesandt, zu dem Pharao. Die Richter im Alten Testament zu Gottes Volk geschickt, immer wieder gesandt. Das ist ja eine immer wiederkehrende Geschichte. Man denkt, diese Leute sind belehrungsresistent. Ne? Sie leben ihr Leben, Gott segnet sie, sie wenden sich von Gott ab, sie kommen in große Nöte, sie sind gottlos. Und Gott schickt ihnen dann einen Richter, damit sie wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Und dann fängt dasselbe wieder an. Gehen ihre eigenen Wege, machen ihr eigenes Ding, landen in großer Not, rufen zu Gott. Und Gott schickt wieder einen Richter, um ihnen zu helfen, zurückzukommen. Dieser sendende Gott aus seiner Liebe zu uns Menschen. Er hat Könige beauftragt und Könige gesandt. Propheten, Menschen mit klaren Worten für die Menschen in ihrer Zeit. Das war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Lesen wir im Johannesevangelium. Und er sandte Jesus. Und der auferstandene Jesus sagt zu seinen Jüngern, Johannes 20, Vers 21, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der sendende Gott sendet uns. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein Gesandter, du bist ein Bote Jesu. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann ist dein Leben nicht bestimmt von den Umständen und dem Zustand dieser Welt. Egal wie verrückt das alles ist, egal wie sehr das aus dem Lot ist, umso mehr sind wir gesandt, Gottes Liebe in diese Welt hineinzubringen. Wir sind mit einem Auftrag hier. Jemand hat es so schön gesagt, wir sollen nicht die Endverbraucher der Güte Gottes sein. Wenn wir das Leben gefunden haben, dann dürfen wir das leben. Wir sind Teil der Sehnsucht Gottes. Ich lese uns aus der Apostelgeschichte 1, einen Text, der uns eine Grundlage für unsere Sendung gibt, damit uns das nochmal bewusst ist. Lukas schreibt hier, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihm beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und nicht lange danach, nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Jesus war ja 3 Jahre mit seinen Jüngern zusammen. Und er hat in diesen 3 Jahren sich die Zeit genommen, ja, sie zu unterrichten über Gottes Reich, über seinen Auftrag, den Gott ihnen gegeben hatte. Er zeigte ihnen das große Bild. Und jetzt, nachdem er ja auferstanden war, und war ja nochmal 40 Tage mit ihnen, und er zeigte ihnen wieder das große Bild, da wo Gott regiert, Gottes Wille getan wird. Er hat die Jünger auf eine Sache vorbereitet, dass er sie senden kann mit der guten Nachricht in dieser Welt. Jesus kam und seine Botschaft war, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Himmel auf Erden, Gott bei den Menschen. Das war seine Botschaft. Das hat er den Jüngern eingeprägt, 3 Jahre lang und dann die 40 Tage nochmal vor Augen gehalten. Vergesst das nicht. Und jetzt fragen die Jünger, das ist ja verständlich, leben in ihrer kleinen Welt, in ihrer Blase. Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Gute Frage. Aber wisst ihr was? Total irrelevant. Manchmal stellen wir gute Fragen, aber sind einfach nicht dran. Er sagt, das weiß nur der Vater, Zeit und Stunde weiß nur er. Aber was ihr wissen müsst, das ist entscheidend. Weg von dem, was noch kommt, hin zu dem, was dran ist. Und was ist dran? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, bis an das Ende der Erde. Nebenbei, das sind die letzten Worte Jesu. Meistens, wenn du Leute fragst, was waren die letzten Worte Jesu, dann denken die an den Missionsbefehl. Ja, das ist das Letzte, was man dann noch vor Augen hat. Matthäus-Evangelium steht ja auch am Ende. Aber die letzten Worte sind diese. Und sie beschreiben die Lage oder das Leben des Nachfolgers Jesus. 2 Dinge. Die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr seid nicht auf euch gestellt. Die Bibel sagt, dass Gott in uns wirkt mit derselben Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Man muss sich das ab und zu nochmal so verinnerlichen. Hey, ich bin nicht nur jemand, der jetzt etwas glaubt. Ich bin jemand, der befähigt ist, das, was ich glaube, zu leben. Durch diesen Geist Gottes. Wir sind nicht allein. Jesus ist bei uns. Dieser unwahrscheinliche Trost, dass ich jemanden habe, der bei mir ist, der alles durchgemacht hat, was ein Mensch durchmachen kann, der uns kennt, der uns persönlich kennt und der uns führen und leiten möchte, der uns befähigt mit seinen Gaben. Ich finde das so spannend, wenn ich sehe, die Gaben, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat und wie sie in solcher Vielfalt eingesetzt wird. Super. Das ist das eine. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Betonung hier legt auf werdet sein. Da steht nicht, ihr werdet das mal werden. Ihr werdet es sein. Weil wir sind es, weil wir was erlebt haben. Und wenn du etwas erlebt hast, kannst du das bezeugen. Es gibt eine Verbindung zwischen dem, was du bist und was du tust. Wenn du dir deinen Tag mal so anschaust, ich habe das mal gemacht, um zu sehen, wo ich meine Zeit am Tag verbringe. Ich habe alles so aufgeschrieben, was ich mache. Immer so ein Tagebuch geführt, meine Tätigkeiten an einem Tag für eine längere Zeit. Und dann merkst du auf einmal, boah, so viel Zeit verbringe ich vom Fernsehen. Merkst du auf einmal, ach, so viel verbringe ich am Telefon. Ach, so viel verbringe ich in der Küche. Ja, oder so wenig Zeit in der Küche, aber viel am Tisch. Ja, du merkst auf einmal, boah, lange Liste. Viele gute Dinge dabei. Erkennen wir, wie wir sind. Erkennen wir, dass wir erlöst sind, freigekauft, vergeben. Neue Kreatur in Christus, ein anderer Mensch. Dass wir Gottes geliebte Kinder sind, dass wir beten können, Vater unser im Himmel. Wir haben einen Vater, der für uns sorgt. Wir sind Botschafter dieses Vaters im Namen Jesu gesandt, sein Evangelium, die gute Nachricht weiterzugeben. Wenn du das weißt, wer du bist, was tust du denn? Stimmt das überein? Ich habe 2001 eine Auszeit nehmen müssen. Hab gerödelt wie bekloppt, unwahrscheinlich viel gemacht. Und am Ende war die Kraft auf Null. Nichts mehr war möglich. Einfach zusammengebrochen, Ofen aus, ging nichts mehr. Und dann war ich so 6 Wochen auf einer Insel, Lanzarote, hat mir sehr gut getan. Und ich habe mir da auch die Zeit genommen, mal alles aufzuschreiben, was ich tue. Es war eine elendig lange Liste. Und vieles von dem, was ich getan habe, war gut, das war nicht verkehrt. Aber die Frage ist, war es dran? So wie bei den Jüngern. Herr, willst du dann dein Reich für Israel auferrichten, wieder herrichten? Und Jesus sagt, die Frage ist nicht wichtig, das weiß der Vater. Für uns ist was anderes dran. Und ich habe in dieser Zeit ein paar Dinge gelernt. Ich habe mich erinnert an den Bibelvers, den man mir in meiner Gemeinde gegeben hat, als wir aus Kanada nach Deutschland kamen. Johannes 12, Vers 26, da steht, Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach und da, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und ich musste sagen, ja, ich bin an ganz vielen Stellen gewesen, da warst du aber nicht. Ich habe viel gemacht, das war auch gut, bestimmt deinem Reich dienend, aber nicht, wo du mich haben wolltest, weil du nicht da warst zu der Zeit. Da sein, wo Jesus ist. Den Vers muss man weiterlesen. Da steht dann, und der Vater wird dich segnen, wird ihn segnen. Die erste Berufung der Jünger, das verliert man auch so schnell aus den Augen. Wofür hat Jesus seine Jünger berufen? Wir wissen, sie sind berufen worden von ihm, ja, dass er sie hinaussendet in die Welt. Aber die erste Berufung war, Markus 3, Vers 15, dass sie bei ihm sein sollten. Erste Berufung. Und unsere Sendung durch Gottes Geist hat so viel damit zu tun, dass wir bei Jesus sind. Nachfolge Jesu ist ein Lebensstil, den man sich aneignen muss und nicht nur eine einfache Aktivität, ein Tun. All das geht nicht durch den Heiligen Geist, weil wir kommen hinein in ein Leben, das anders ist. Im Kolosserbrief heißt es, der neue Mensch, der erneuert wird. Was wir sind, ist ja die Menschen, die anders erneuert in dieser Welt leben, die verrückt ist. Und woran soll sie sich orientieren, wenn nicht da etwas ist, das von Gott her erneuert ist, das wie eine Orientierung den Menschen hilft, sich selbst zu orientieren. Erneuert werden. Ich ärgere mich immer, wenn Leute kommen und sagen, Wilfried, du bist ganz der Alte. Also einmal stimmt das nicht, weil ich habe mich vom Aussehen total verändert über die Jahre. Und das andere ist, ich will gar nicht der Alte sein. Ich würde mich freuen, wenn du sagen würdest, Mensch, Wilfried, bei dir hat sich einiges verändert. Wenn ich so sehe, wie ging nur früher, du bist ruhiger und bedachter geworden oder irgendwas. Also, dass Leute eine positive Veränderung sehen. Das möchte ich doch. Lebensstil. Natürlich hat Jesus für uns eine Aufgabe, auch spezifische Aufgaben gegeben. Aber unser Lebensstil soll von ihm geprägt sein, von der Gemeinschaft mit ihm. Klar, geht hin in ganz alle Welt, verkündigt das gute Evangelium. Aber unser Sein bestimmt unser Tun, sind wir in Christus. Ich fand das so interessant, dass Paul Deitenbeck irgendwo mal gesagt hat, du brauchst zum Bleiben keine Berufung. Du brauchst zum Bleiben keine Berufung. Nur wenn Gott dich woanders haben will, dann wird das dir auch sagen. Ansonsten bist du ja sein Zeuge an dem Ort, wo er dich hingestellt hat. Das heißt, wenn du eine Mutter bist, das ist der Platz, wo Gott dich haben will. Wenn du irgendwo arbeitest, da hat Gott dich hingestellt, an diesen Arbeitsplatz. Wenn du in der Familie irgendeine Funktion hast, das ist deine Aufgabe. Vater, wo immer er dich haben möchte. In der Schule, Studium, Arbeitsplatz, wo immer. Gibt auch Leute mit besonderen Missionen. Das dann beauftragt Gott auch. Das finde ich toll. Aber unser Grundauftrag ist doch der, dass wir mit dem, was wir sind, ja Gott dienen, mit unserem Leben sichtbar machen, seine Zeugen sein. Wir haben von Neues Leben aus in Kanada über 50 Jahre eine Mission gehabt unter deutsch sprechenden Menschen in Kanada. Und so irgendwo nach 50 Jahren haben wir gewusst, der Auftrag ist erfüllt. Und dann ist die Frage, was machst du mit so einem Werk? Schließt du es einfach oder wie soll das weitergehen? Und dann war mir sehr auf dem Herzen, dass ich mir dachte, Herr, wir haben so viel hinein investiert in dieses Land, damit Menschen, die hier hinkommen, auch dich kennenlernen, die so einen deutschen Hintergrund haben. Könnten wir jetzt nicht irgendwas schaffen, dass Menschen von dort in die Welt hinausgehen? Dass wir eine sendende Mission werden? Und das haben wir dann gemacht. Wir haben diesen kleinen Verein umstrukturiert, hat einen neuen Namen bekommen. Wir sind Teil der Kontaktmission dort geworden, mit USA und Deutschland vernetzt. Und wir heißen jetzt Contact Canada und wir senden Missionare aus. Haben hier ein Ehepaar bei uns im Zentrum in Deutschland. Wir haben 6 Leute, die wir unterstützen. Ein anderer ist ein Missionar in Myanmar. Mitten im Dschungel. Freedom Rangers nennen die sich. Die gehen zu den Menschen hin, die von der Regierung verfolgt werden. Bringen ihnen das Evangelium, führen Schulen durch, bauen Gemeinde. Und wenn ich lese, was er macht, da bin ich dankbar und froh, dass Gott mich nicht dahin geschickt hat. Das könnte ich nie. Er kann das. Er schreibt dann, habe mich wieder im Urwald verletzt, habe 3 Wochen gebraucht, um da rauszukommen zum Krankenhaus, aber jetzt ist wieder alles gut. Leute, das ist nicht meine Welt. Also es gibt, wo Gott uns besonders befähigt, an bestimmten Plätzen zu sein, Grenzüberschreiter zu sein, wenn Gott uns da haben möchte. Aber unser Ort ist doch hier, wo er uns hingestellt hat, zuerst. Und dann kann Gott uns weiterführen. Eine Gemeinde schrieb mir, wir sollten was mit ihnen machen, und sie sagte, wir sind keine evangelisierende Gemeinde. Ich habe mich gefragt, okay, was meinen die denn damit? Und dann habe ich verstanden, was sie sagen wollten, war, wir sind keine Gemeinde, die großartige evangelistische Aktionen macht, Projekte durchführt und Dinge tut. Und so wichtig und gut das ist eigentlich immer der zweite Schritt. Was wir tun, der erste Schritt ist, was wir sind. Und wenn wir Gemeinde sind, sind wir automatisch auch sendende Gemeinde. Wir sind Licht. Es ist unser Lebensstil. Das liegt an diesem Lebensstil der Zeugen. Wir sollen Menschen anstecken. Wir sind veränderte Menschen. Sie sollen sich fragen, warum sind die Leute verändert? Ich bin ein Zeuge. Wir haben vor einem Jahr oder anderthalb Jahren was Verrücktes gemacht, haben wir noch nie vorher so gemacht. Wir haben gemerkt, wir haben bei uns zu Hause ein Geschirr, Royal Albert, das benutzen wir so gut wie nie. Wenn wir umgezogen sind, ist das Geschirr mitgezogen. Immer war es im Weg, nahm unwahrscheinlich viel Platz weg. Aber hatten wir ja von Anfang an, Hochzeit her, also es hat uns von Kanada nach Deutschland begleitet, war immer mit dabei. Und wir haben gesagt, wir brauchen das nicht mehr. Das kann irgendwie weg. Und ich bin immer so ein bisschen langsamer. Ich sage, wollen wir das wirklich weg? Dann haben wir das nicht mehr. Und sie sagt, komm, steht nur im Weg. Stell es bei, damals hieß es noch eBay-Kleinanzeigen, jetzt nur noch Kleinanzeigen, stell es da rein. Also, alles schön hingestellt, abfotografiert, reingestellt, eBay-Kleinanzeigen. Schön hohen Preis gemacht, damit es vielleicht auch nicht weggeht. Ja. Und dann rufen Leute an, ziemlich weit entfernt, die möchten das gerne haben. Jo, ja, dann habe ich gesagt, okay, aber das kann ein bisschen dauern, bis ich zu ihnen komme. Sind ja ein bisschen weiter weg. Und sagt, ja, wir können warten. Und da habe ich mir gedacht, ach, weißt du, Wilfried, du fährst so viel in Deutschland herum, du kannst deine Termine auch verschieben, kannst ja früher in die Richtung fahren. Also habe ich ins Auto gepackt, sage, okay, ich fahre in diese Richtung. Da sagte Doris, dann nimm denn aber noch ein Buch von uns mit. Leg das da drauf. Und das hat bei mir was ausgelöst. Weil auf einmal merkte ich, ich bin nicht unterwegs, um Geschirr über eBay zu verkaufen. Ich bin unterwegs als Zeuge Jesu. Ich bin in seinem Namen unterwegs. Und die paar Stunden, die ich gefahren bin, hat mich das die ganze Zeit beschäftigt. Diese Leute hatten einen interessanten Namen, Bucklington. Und als ich dann hinkam, ich dachte mir, so ein britischer Name. Klingel, der Mann, ich muss den geweckt haben. Die Frau war unterwegs, die war das Geld holen, was Kuchen, weil wir uns treffen wollten. Und er war noch halb am Schlafen, steht an der Tür, Haare noch ein bisschen versaust. Und ich sage, boy, Bucklington, that must be a British name. Ich dachte mir, der ist Engländer. Der schaut mir an, no, I'm American. Ich bin ein Amerikaner. Und dann kamen wir miteinander ins Gespräch. Sehr interessant. Was er gemacht hat, was ihn nach Deutschland gebracht hat. Seine Tochter war da, sein Sohn war aus New York zu Besuch. Konnte damals wegen Corona nicht zurück. Der war auf längerem Besuch dann dort. Und wir kommen so miteinander ins Gespräch. Die Frau kommt zurück, sie bringt den Kuchen, wir setzen uns in den Garten hin. Und auf einmal fangen wir an zu reden. Und da war natürlich auch dieses Buch, wofür sie sich bedanken. Und er erzählt, was er macht. Ich erzähle, was wir machen und wofür wir stehen. Und auf einmal sagt er, ja, ich bin ja in den USA in der Freikirche groß geworden. Und sie sagt, ach, ich bin eigentlich katholisch, aber wir haben im Glauben so wenig am Tun. Aber ich habe immer was in mir gespürt. Also ich brauchte eine Verbindung eigentlich zu diesem Gott. Ich habe ihn immer vor Augen gehabt. Und wir haben 2 Stunden lang über Glauben gesprochen. Für mich war das so ein Aha-Erlebnis. Okay, ich muss sagen, erst kam die Idee zu sagen, wir haben ein neues Missionsprojekt, eBay for Jesus. Ne? Aber das, wir möchten was anderes. Wir möchten unsere Möglichkeiten besser nutzen. Da, wo Gott uns hinstellt, da sind wir sein Licht. Kolosserbrief, Paulus sagt, bittet Gott um eine offene Tür. Dass Gott eine Tür öffnet für das Evangelium. Das dürfen wir tun. Das macht Gottes Geist. Wir sind unterwegs im Namen Jesu. Dieser große Missionar Paulus, der sagt, und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Beweis des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht stehe, auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wenn wir Licht sind, Zeugen sind, Gottes Geist in uns wirkt, haben wir Zugang zu seiner Kraft. 2. Korinther 10, Beschreibung von Paulus über sich selbst. Ich weiß ja, was über mich gesagt wird. Seine Briefe sind gewichtig und eindrucksvoll, aber wenn er in eigener Person vor einem steht, ist er ein Schwächling und über seine rhetorischen Fähigkeiten kann man nur den Kopf schütteln. Einige haben ja gesagt, unser Bruder Paulus ist auch manchmal schwer zu verstehen. Ja, da waren ganz viele Begrenzungen und trotzdem befähigt mit den Begrenzungen, die da waren. Weil Gottes Geist erweitert unsere Grenzen. Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel, die waren nicht auf dem Weg zu einem Missionseinsatz. Die taten eigentlich das, was sie immer taten. Die gingen hoch zum Beten. Und weil sie das taten, was sie immer taten, konnte Gott sie in dieser Situation auf diesen gelähmten Mann aufmerksam machen. Dann bleiben sie stehen und ist ja. Ich frage mich immer, boah, dieser Petrus, woher nimmt er den Mut, dem zu sagen, hier, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu steh auf. Was wäre, wenn der nicht aufstehen hätte können? Woher nimmt er die Gewissheit? Geist Gottes. Geist Gottes befähigt uns in Situationen, die Dinge zu tun, die wir uns manchmal selber nicht zutrauen würden, weil er bei uns ist, dieser Geist. Warum ist mir das alles so wichtig? Die Sendung Jesu ist eine Einladung zum Lebensstil. Das ist so das, was ich in meinen Jahrzehnten des Lebens als Christ jetzt gelernt habe. Es geht nicht um die Aktionen, die wir machen. Es geht um das Leben, das wir führen. Und dann kommen die Aktionen in diesem Leben und die Gelegenheiten, die Gott für uns führt. Und dann kommen wir vielleicht auch auf ganz tolle Aktionen, die wir dann auch machen sollten. Aber es geht in erster Linie um diesen Lebensstil. Und wenn man sagt, zum Beispiel, wir sind keine missionarische, evangelistische Gemeinde, dann ist es eigentlich die Frage, wer sind wir? Weil wenn wir mit Gottes Geist unterwegs sind, dann sind wir seine Zeugen. Wir dürfen das sein. Zeugen der Liebe Gottes, Gottes Sehnsucht, seine Sehnsucht. Jesus, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Wir leben in dieser verrückten Zeit und ich glaube, die Leute brauchen umso mehr Menschen, die aufstehen und sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich glaube, dass er der Schöpfer ist. Ich glaube, dass er uns führt, dass er einen Plan für unser Leben hat. Wir dürfen Salz und Licht sein. Ich finde das sehr interessant. Jesus sagt nicht, wir sollen leuchten. Er sagt, wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wenn du Christ bist, dann leuchtest du. Wenn du mit Jesus lebst, leuchtest du. Das ist nicht, was du machst, das ist Christus und Gottes Geist in dir. Wir stellen es so oft nur dann unter den Scheffel. Es geht darum, es sichtbar zu machen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der euch ja auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien bis ans Ende der Welt. Mich haben bei diesen Gedanken noch zwei Bibelverse, Bibelstellen beschäftigt. Die eine ist Matthäus 6, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich nicht für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Schwierig, diese Entscheidung, die wir treffen müssen. Das ist noch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir in Kanada lebten und nach Deutschland zu Besuch kamen. Kanada war damals schon eine verrückte Welt, wenn es zu Geschäftszeiten kam, weil du konntest 7 Tage die Woche einkaufen. War immer was los. Ne? Kamst nie zur Ruhe. Am Sonntagmorgen mäht unser Nachbar den Rasen. Es ist ein anderes Leben. Und wir kamen hier nach Deutschland und wir haben meinen Schwager, den Ulf, besucht und haben gemerkt, bei dem Firma am Hals, aber Arbeit ohne Ende, aber Samstagnachmittag fiel der Griffel runter, was immer, alles wurde zur Ruhe, der Tag kam zu Ende, es ging ins Wochenende rein. Und wir sagten uns, boah, toll, so zu leben, so diesen Rhythmus so bewusst zu haben, das machen wir auch, wenn wir zurück sind in Kanada. Da saßen wir, Samstagnachmittag, 3 Uhr, auf der Terrasse, tranken Kaffee. Aber wisst ihr was? Kein anderer tat das. Wir haben das paar Wochen durchgehalten und haben wir gemerkt, wir sind wieder in dem Lebensrhythmus der anderen mit hineingefangen. Und das war für mich so ein Beispiel, wo ich mir gesagt habe, wir müssen bewusst aufpassen, welches Leben leben wir? Welchem Herrn dienen wir? Und das verlangt manchmal auch Entscheidungen. Und das andere war so ein, aus der Bibellese an einem Morgen, was einem so zufällt, ne, wenn man so die Gedanken hat. Apostelgeschichte 4, Vers 13, über Petrus und Johannes, Männer waren bei Jesus gewesen. Waren das nicht Männer, die auch bei Jesus gewesen waren? Wieder diese Nähe zu Jesus und zu seinem Geist. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche mir das viel mehr. Ich wünsche das auch hier der Gemeinde in Andernach, dass ihr eine evangelisierende Gemeinde seid. Nicht, weil ihr vieles tut, sondern weil ihr einfach das seid, was ihr seid. Licht. An dem Platz, wo Gott euch hinstellt. Und dass ihr das mit Freudigkeit scheinen lasst und einfach Gott bittet, dass er die Tür öffnet, dass andere Leute dieses Licht noch mehr sehen. Und dass die Menschen etwas von Gottes Sehnsucht spüren, dass Gott ihnen was zu bieten hat in Jesus Christus, nämlich ewiges Leben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Amen.